Das Evangelium ist eine gute Botschaft, das heißt ja die gute Nachricht. Und wenn man dieses Evangelium zusammenfassen möchte auf einen Satz, und das ist sogar möglich, dann kann man sagen, Jesus starb für uns am Kreuz. Ganz kurz und knackig, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Wenn er das nicht getan hätte, wäre alles andere rundherum auch nicht viel nützlich für uns. Für die damals ja, aber für uns würde es unterm Strich ja nichts bringen. Aber er starb auch für uns am Kreuz. Das Evangelium geht um uns. Um unsere Erlösung, um unsere Rettung, um unser Heil. Und wenn wir dieses Evangelium glauben, dass Jesus für uns und jeder für sich, für mich, am Kreuz starb, um zu erlösen, zu retten, zu heilen, zu befreien, dann hat es Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Es hat Auswirkungen auf deinen Geist, deine Seele, deinen Leib, dein Umfeld, deine Finanzen, deine Beziehungen und was immer es auch gibt. Es hat Auswirkungen. Denn da kommt der Herr Gott selbst ins Spiel. Und wenn Gott im Spiel ist, dann ist der Sieg schon vorprogrammiert. Bei uns ist Gott oder Jesus im Spiel. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 14, ist ein Vers gedruckt, der für uns, die wir ans Evangelium glauben, ganz wichtig ist, um in die richtige Richtung zu denken, in die richtige Spur zu kommen. Er lautet so: Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist auch die zentrale Botschaft vom Evangelium. Das Opfer am Kreuz, ein Opfer, nicht viele Opfer, jedes Jahr wieder und immer für jede Sünde ein eigenes Opfer, sondern ein Opfer. Und mit diesem einen Opfer hat er die, die glauben, geheiligt und für immer vollkommen gemacht. Also für immer, das musst du dir mal geben. Ein Opfer für immer gültig für den, der es glaubt. Ein perfektes Sündopfer hat Jesus gebracht. Und damit hat er dich und mich und alle, die glauben, die wirklich glauben, für immer vollkommen gerecht gemacht. Gerecht gemacht ist es. Er hat das A und O. Das heißt, sündlos, tadellos, unsträflich, heilig, laut Kolosser 1, 22. Und tadellos bist du, wenn dir die Sünden vergeben sind, dann wirst du nicht mehr wegen einer Sünde getadelt. Ganz einfach, oder? Deshalb tadellos. Also wurde Jesus, der sündlose Mann, der sündlose Mensch, für uns zur personifizierten Sünde gemacht und wir wurden dadurch Gottes Gerechtigkeit in Person. Es ist manchmal fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Der Beweis ist 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir, also geht es wieder um uns, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus starb nicht für sich oder dass er dem Papa im Himmel gut gefällt. Nein, er tat es für dich und für mich. Für alle Menschen und für den, der es glaubt, wird es Gültigkeit. Ja, Jesus, der Sünde nicht kannte, also der ohne Sünde war und auch nicht gesündigt hat, der ist zur Sünde geworden. Und wir, dieser Tausch hat stattgefunden, wurden praktisch mit seiner Gerechtigkeit ausgestattet. So wie es auch bei Abraham war. Die Schrift sagt laut Römer 4,3, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sein Glaube wurde ihm zugerechnet, dass er ein Gerechter sei. Nicht seine Werke, nicht sein, was weiß ich, was er alles Gutes getan hat, der Abraham, sondern es war sein Glaube. Ja, und das hat er umsonst, unterm Strich umsonst, aus Gnade zugerechnet bekommen. Also in Römer 3, 24 lesen. Gott rechnet uns die Sünde nicht zu, weil sie einem anderen zugerechnet wurde. Dem Opferlamm. Denn Jesus, der für uns zum Sündopfer wurde, dem wurde unsere Sünde zugerechnet und nicht mehr uns. Also es heißt nicht, dass wir nicht gesündigt hätten, aber sie wird uns nicht zugerechnet, sie wird uns nicht aufgerechnet, sie wird nicht an uns gestraft. Sie wurde dem Opfer zugerechnet und das Opfer wurde sozusagen abgestraft wegen unseren Sünden. Und deshalb gibt es für uns Christen keine Verdammnis mehr. Das ist eine ganz klare Aussage, Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die an Jesus glauben. Für die, die wiedergeboren sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Und wenn Verdammnis irgendwo dich quält, Verdammnisgedanken, dann brauchst du unbedingt diesen Vers, also Römer 8,1, und diesen Verdammnisgedanken, die ja vom Teufel auf dich losgelassen wurden, ein Kontra zu geben, dass du sagst, dass du in Christus Jesus bist und deshalb gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, selbst wenn du gesündigt hast, gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Okay, es gibt ein Vergebungsgebet, es gibt in dem Sinne eine Buße, dass man umdenkt und anders handelt, aber es gibt keine Verdammnis mehr. Und es ist so, dass die Christen über Jahrhunderte vom Gesetz her geknechtet wurden. Den Christen ist über Jahrhunderte, man würde fast sagen Jahrtausende, das Gesetz gepredigt worden, die 10 Gebote und darüber hinaus. Und sie sind dann unter Knechtschaft gekommen, unter das Joch der Sünde und das Joch des Gesetzes. Und das Gesetz gibt der Sünde Kraft. Und die versuchten, das Gesetz zu halten und haben es nicht geschafft und kamen noch mehr unter Verdammnis. Also ein richtiger Teufelskreis nach unten. Und das muss durch die Offenbarung der Wahrheit des Evangeliums, dieses Joch muss wieder durchbrochen werden, dieses Spinnennetz durchtrennt werden, dass alle Christen wieder frei gemacht werden von dieser schleichenden Verdammnis, die durch das Predigen der Gebote und des Gesetzes sie eingehüllt hat. Das Gesetz hat die Menschen verklagt und das Gesetz hat auch der Sünde Macht gegeben, der Sünde Macht eingehaucht, um sie zu verführen, um sie unter Druck zu setzen und unter Verdammnis zu bringen, dass sie feststellen müssen, ich schaffe es nicht. Weil die Sünde im Fleisch durch das Gesetz so mächtig ist, dass es einfach nicht schafft. Deshalb kam Gott und brachte ein perfektes Opfer, um uns vollkommen zu machen. Jetzt sind wir nicht mehr Sünder, die sündigen müssen, weil ein Sünder muss sündigen, weil er ein Sünder ist. Er kann gar nicht anders. Er muss. Er ist gezwungen dazu. Er bemüht sich zwar immer wieder, aber er muss irgendwo sündigen. Irgendwo bricht es aus und wenn es lang genug unterdrückt wird, dann kommt es wieder mal zum Vulkanausbruch und der Sünder haut einmal wieder einen Hund rein, einen richtig dicken. Dann hat der Sünder wieder das getan, was er ist. Ein Sünder. Und er sündigt. Aber jetzt ist es umgekehrt. Der Gerechte, der tut das Gerechte. So wie der Sünder sündigen muss, so muss der Gerechte auch die Gerechtigkeit tun. Nicht, weil er muss, weil das Gesetz es fordert, sondern weil er in sich selber ein Gerechter geworden ist. Und das ist der Riesenunterschied. Der Gerechte tut Gerechtigkeit, weil er ein Gerechter ist. Und ein Gerechter wirst du eben durch Jesus Christus. Und da gibt es jetzt zwei Verse zu dem Thema, 1. Johannes 2, 29 und 1. Johannes 3, 7, die das ein bisschen beschreiben, aber die man auch gern falsch ausgelegt bekommt in Predigten. Dann könnte man auch gern falsch verstehen. 1. Johannes 2, 29 sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ja, da könnte man verstehen, der Gerechtigkeit tut, der wird wiedergeboren. Also das ist die erste Vorleistung, ich muss recht gerecht sein und dann werde ich neu geboren. Könnte man fast so auslegen, so verstehen, aber das ist grundverkehrt. Sondern der, der aus Gott geboren ist, tut die Gerechtigkeit. Daran erkennt man es, dass er gerecht ist. Er hat das Werk, das Tun der Gerechtigkeit bezeugt, den Zustand der Gerechtigkeit. Nicht falsch herum verstehen. 1. Johannes 3,7 sagt uns, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Können wir auch verdreht verstehen, dass zuerst das Werk kommt und dann der Zustand. Aber es ist umgekehrt. Er versetzt dich in den Zustand der Gerechtigkeit und es verändert dich und macht dich bereit, auch gerecht zu denken, gerecht zu handeln, Gerechtes zu tun, gerecht zu reden, ein guter Mensch zu sein. Genauso wie die Sünde dem Sünder verführt, ein Ungerechter zu sein, auf irgendeine Art und Weise. Wir sind nämlich der Sünde gestorben durch unseren Tod, durch unsere Mitkreuzigung, könnte man sagen, weil wir mit Jesus gekreuzigt wurden und damit auch gestorben sind. So sind wir der Sünde gestorben. Und durch die Auferstehung mit Jesus, wir sind nämlich mit ihm wieder auferstanden, leben wir in dieser vollkommenen Gerechtigkeit. So rum sitzt du richtig im Sattel. Andersrum sitzt du verkehrt am Pferd und schaust nach hinten raus. 1. Petrus 2,24 sagt uns eindeutig, der, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben oder in seiner Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also den Sünden sind wir abgestorben, weil Jesus an seinem Leib unsere Sünden ans Holz hinaufgetragen hat. Und deshalb leben wir jetzt in seiner Gerechtigkeit. Dieser Tausch am Kreuz ist für uns Christen das A und O. Ich weiß, dass ich euch das schon öfter gesagt und gepredigt habe. Aber ich weiß auch, dass es notwendig ist, dass man das immer wieder hört, weil der Satan die Christen auch mit dem Gegenteil bombardiert. Und was man dauernd hört, das nimmt man irgendwann früher oder später als Wahrheit an. Und da soll man nicht die Worte Satans annehmen, die so fein gestrickten, sondern das Wort Gottes, das biblische, neutestamentliche Wort, und das festhalten und oben raufstellen und sich auf das berufen und darauf verlassen und darauf bestehen, damit es ja ein Grundfest bildet in deinem Herzen. Unsere Sünden wurden nämlich nicht bloß bedeckt, wie im Alten Testament, da wurden die Sünden nur bedeckt durch das Opferblut der Tiere. Aber unsere Sünden, neutestamentlich, in dem wir ja stecken jetzt, im Neuen Bund, unsere Sünden wurden total weggenommen. Und da ist ein Riesenunterschied. Ob nur drüber gemalt wurde, drüber gekleistert mit dem Opferblut von Tieren, besprengt, mit der hohe Priester eben da gemacht hat, oder ob die Sünden weggenommen sind. Man könnte es vielleicht vergleichen mit einem sehr bösen Menschen und der zieht so einen ganz feinen, noblen Anzug an oder eine Dame im noblen Kleid, Prinzessinnengewand von mir aus, die aber eigentlich ein Rechtsbiest ist. Sieht gut aus. Meinst du, toller Mensch, muss so ganz ein besonderer sein. Aber innerlich ist er nicht verändert. Innerlich ist er immer noch ein böser Mensch und die Dame ist immer noch ein Biest, auch wenn das Kleid und der Anzug etwas anderes darstellen. So könnte man es vielleicht vergleichen. Die bleiben durch und durch böse Menschen. Und der noble Anzug oder das feine Kleid ist nur optische Täuschung. Ja, und der Anzug wird ja wieder schmutzig, wenn er wieder sündigt, der böse Mensch sozusagen. Und das ist fast normal, dass sowas geschieht. Das heißt in der Bibel, dass sich auch Satan als Engel des Lichts verkleidet. Und wenn man nicht aufpasst, dann täuscht man sich. Man meint, ein Engel des Herrn ist irgendwo und will dir Gutes. Und in Wirklichkeit steckt der Satan drin in dieser Verkleidung. Kannst du 2. Korinther 11,14 mal nachlesen. Damals, wie ich schon gesagt habe, wurde die Sünde mit Tierblut von Böcken und Kälbern bedeckt. Hebräer 9,12 sagt uns das sehr klar. Und was Jesus dann getan hat, ich lese den Vers einmal vor. Christus ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also Jesus hat nicht Tierblut irgendwo da mitgebracht, sondern er hat sein eigenes Blut gebracht. Als er in den Himmel, in das wahre Heiligtum hineingegangen ist, als unser hoher Priester und sein eigenes Blut, das war menschliches Blut, sündloses Blut, das konnte uns eine ewige Erlösung erwerben. Es konnte durch dieses menschliche, sündlose Blut unsere Sünde weggenommen werden. Und das ist geschehen. Hebräer schreibt hier weiter im Vers 25, denn Christus ist nicht hineingegangen, um sich selber oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Also, Jesus ist nicht gegangen wie ein irdischer hohe Priester, wie die im Judentum, in das Heiligtum mit fremdem Blut, also mit Tierblut, sondern eben mit seinem eigenen Blut. Weil wenn er auch bloß Tierblut dabei gehabt hätte, dann hätte er auch immer wieder für die Sünden opfern müssen. Aber das musste er nicht mehr. Also er schreibt hier, einmal in der Vollendung der Zeitalter oder in der Vollendung des Zeitalters des Alten Testaments, die alte Sache ist ja jetzt da abgeschlossen worden, ein neues Zeitalter, ein neuer Bund hat gerade angefangen zu der Zeit. Und er sagt hier, dass er durch sein Opfer die Sünde aufgehoben hat. Das klingt ja noch stärker. Jesus hat durch sein Opfer die Sünde aufgehoben. Deine Sünde, meine Sünde, alles, es ist aufgehoben. Es ist weggenommen, es ist weg. Also sieh dich nicht mehr als Sünder. Wenn du dich vom Gesetz her betrachten würdest, ja, dann siehst du dich als Sünder. Aber tu das weg, das Jesus ist das Gesetzes Ende. Sobald du dich aus der Brille des Gesetzes anschaust, siehst du dich wieder als Sünder und sagst eigentlich, das, was Jesus getan hat, hat nicht ausgereicht. Aber hier steht eindeutig, schwarz auf weiß, durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben, weggenommen. Schluss, das ist gesühnt. Sie wurde nicht übertüncht, übermalt oder zugedeckt, sie wurde weggenommen, weil es das richtige Opfer war, das echte Paschalam, Jesus. Nicht ein Schaf, ein Junges, das geschlachtet haben, das Blut von Tieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen, sagt Hebräer 10,4. Unmöglich geht es. Es konnte nur drüber kleistern, zudecken, dass man es nicht sieht, dass die Menschen Sünder sind. Wie der Anzug von dem bösen Mann. Man sieht es nicht gleich, dass er ein böser Mensch ist. Aber wenn man auf den Zahn fühlt, dann merkt man es schon, dass der tolle Anzug bloß eine Fassade war. Aber sein Blut war möglich, die Sünde aufzuheben, die Sünde wegzunehmen. Und das heißt für uns jetzt, dass wir nicht mehr übertünchte Sünder sind, sondern durch und durch Gerechte. Durch und durch. Und das ist heute eigentlich das Thema. Durch das Opfer von Jesus sind wir durch und durch gerecht gemacht. Nicht bloß übertüncht, durch und durch, an Geist, Seele und Leib. Ja, am Leib, an der Seele und am Geist, wenn man es rückwärts sagt. Darüber brauchen die Christen und wir alle zusammen noch tiefere Offenbarung, weil über Jahrhunderte lang den Christen das Gesetz gepredigt wurde, die 10 Gebote. Ja, kannst du erinnern, in der Schule, ich glaube 3. Klasse, 10 Gebote auswendig lernen, Beichtspiegel auswendig lernen, beichten gehen, dass man dann zur Erstkommunion gehen dürfte und so weiter. Ach Schrott, das war ein Stich ins Herz für die Kinder. Das Gesetz tötet. Boah, ist aber so. Das Gesetz tötet, weil das Gesetz die Sünde erregt. Der Mensch fängt auch dort an zu sündigen und dann geht's bergab. Aber Jesus ist gekommen, um dieses Dilemma aufzulösen, die Sünde wegzunehmen, und das ist unsere gute Botschaft. Darum sage ich immer, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und das ist eine sehr gute Botschaft. Du warst direkt auf dem Weg in die ewige Verdammnis ohne Jesus. Keine Chance, von diesem Weg runterzukommen. So ungefähr, wie wenn du auf dem Förderband sitzt und du kannst nicht aus. Das Förderband geht direkt in die Hölle. Und da kannst du noch so brav und so gut und so viel jammern und klagen und beten und auf Knien rutschen, das Förderband hört nicht auf. Und das Förderband ist groß und breit, sagt Jesus. Ja, der breite Weg, der ins Verderben führt. Und da sitzen alle drauf, die Jesus nicht kennen, die das Erlösungswerk nicht angenommen haben. Und das ist eine gute Botschaft für uns, weil er hat uns da runtergenommen von dem Förderband. Wir haben einen ganz anderen. Wir fahren auf dem Weg schnurgerät in den Himmel, in die Herrlichkeit. Da können wir schon mit Freuden jubeln, weil es ist sicher, dass wir da hinfahren. Wir steigen nicht mehr um. Wir sind bereits gerechtfertigt. Die Sünde ist bereits weggenommen. Ja, aufgelöst, aufgehoben. Deine Sünde ist aufgehoben. Denke mal über diesen Satz nach. Das hat Auswirkungen auf dein Glaubensleben, auf dein Erkennen, welche Position dass du gerade bist in Christus Jesus. Also diese Erkenntnis, die hat Auswirkungen auf dich in allen Bereichen, auf deinen Geist, Seele und Leib und allem drumherum. Aber es ist die Voraussetzung notwendig, dass du es weißt, dass du es glaubst und dass du auch das als Bekenntnis ablegst. Ja, jetzt soll man nicht aufhören, wir sollen fortfahren mit dem Bekennen dieser Wahrheiten. Und dann entwickelst du nach und nach ein tiefes Bewusstsein für diese Dinge. Es ist ganz wichtig für uns Christen, dass man nicht bloß, ja, habe ich gehört, lege ich in die Akte XY, Regal Nummer 25, so ungefähr. Nein, es muss dir bewusst werden, es muss zum Lebensstil für dich werden, dass du weißt, wer du bist, als Gerechter in Christus Jesus. Ich glaube, besonders wichtig ist sowas für Leute, die vielleicht mit großen Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Solche Leute gibt's. Ich glaube, dass alle Leute irgendwelche Schuldgefühle mit sich rumschleppen. Die einen größeren, die anderen kleinere. Die einen können vielleicht ein bisschen besser mit dem umgehen oder besser zudecken wie andere. Aber nehmen wir bloß ein Beispiel. Irgendjemand hat einen schweren Unfall verursacht. Ein anderer ist zu Tode gekommen oder zum Krüppel geworden oder sonst irgendwas Blödes gemacht, wo eine andere zum Schaden gebracht hat, jemanden umgebracht, kann auch sein, ja. Wieder andere, die sind total unter Schuldgefühlen, weil sie die ganzen religiösen Lehren gehört haben und sehr ernst genommen haben und versucht haben, ein besserer Mensch zu werden und nicht geschafft haben. Ja, das fällt mir gerade ein, der Luther, der hatte das auch als Mönch versucht, noch besser zu werden. Und dann war das ja modern, dass man sich dann selber kasteit, selber mit der Peitsche auf den Rücken schlägt, weil man so ein schlechter Mensch ist. Das sind Schuldgefühle en masse verursacht, wegen Religion, wegen Gesetz. Und Jesus hat uns von dem freigemacht. Für uns gibt es keine Religion mehr. Für uns gibt es eine Beziehung zu Jesus, zu unserem himmlischen Papa. Für uns gibt es eine Glaubensbeziehung. Wir haben Verbindung durch den Geist zu Gott und zu Jesus und zur Herrlichkeit. Und wenn dies den Christen bewusst wird, dann wird der Verkläger immer leiser. Ja, der, der dich immer anklagt, das hast du schlecht gemacht, da bist du und hin und her. Und was du für einer bist überhaupt. Das hört sich auf, weil das nicht mehr landen kann. Weil dein Herz voll ist mit Freude über diese Erlösung, über diese Rechtfertigung in Christus Jesus. Und jetzt schauen wir mal das ein bisschen an, welche Auswirkungen diese ganze Sache auf deinen Geist, Seele und Leib haben wird oder haben kann. Wir fangen mit dem Geist an, weil das ist das Allerwichtigste. Der Geist, der von Neuem geboren wurde, er bekommt Freisetzung oder er wird belebt, aktiviert. Das ist ja das, was wir brauchen und wollen als Christen. Wenn der Geist in uns nicht freigesetzt ist, nicht aktiv ist, dann funktioniert ja sowieso das Ganze nicht. Aber durch die Erkenntnis dieser Gerechtigkeit, die durch und durch ist, ja, Geist, Seele und Leib, fängt dein Geist an, frei zu werden, aktiv zu werden, er wird wieder belebt, er fließt über, ja, bei manchen kommt sogar das Feuer des Geistes mal richtig durch. Ja, das ist ein feuriger Christ, sagt man doch oft, ein feuriger Christ, das haben bloß verdammt wenig, das ist das Problem. Sehr viele Christen haben bloß noch einen glimmenden Docht, der zwar nicht ausgelöscht wird, aber naja, feurig kann man viele nicht bezeichnen. Aber wir wollen, dass wir feurige Christen werden, voll Heiligen Geistes. Und wenn wir voll Geistes sind, weil unser Geist frei ist, den Raum geschaffen hat für den Heiligen Geist, dann können wir die geistlichen Dinge viel besser hören, sehen und wahrnehmen. Die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Papa, mit Gott, die läuft. Ja, dann funktioniert das geistliche Leben einfach besser. Also ist es wichtig für dich zu wissen, dass dein Geist durch und durch gerecht ist und das sollst du auch immer wieder als Glaubensbekenntnis ablegen. Ja, zum Beispiel, ich bin im Geist durch und durch gerechtfertigt, durch das Opfer von Jesus. Und das kannst du auch für die Seele und für den Leib und so weiter immer wieder auch sagen, weil der Glaube einen Ausdruck benötigt. Aber im Geist, da fängt es an, das ist die Zentrale. Die Zentrale deines ganzen Seins, die Quelle allen deines Seins, das kommt aus dem Geist hervor. Ja, die Schaltstelle, die dich führt oder die dich lenkt, die ist im Geist. Und da ist auch die Schnittstelle zur himmlischen Welt, zu Gott selbst, zum Heiligen Geist, zum Vater. Da ist die Schnittstelle, die Verbindungsstelle, die Schaltstelle. Also das muss freigesetzt werden durch das Erkennen dieser Gerechtigkeit durch und durch. Nicht mehr als Sünder dazustehen, und dann fängt es an zu sprudeln und dann wird es dich verändern. Es wird dein ganzes Leben verändern. Zum Guten natürlich. Ja, dann ist Gott mit im Spiel. Und du musst wissen, Gott spielt in deiner Mannschaft. Oder du in seiner, besser gesagt. Er spielt auf deiner Seite. Er ist nicht dein Gegner. Er ist mit dir. Jetzt, wenn man es in der Fußball- oder Sportsprache ausdrücken will. Er spielt in deiner Mannschaft. Er spielt mit dir. Und er ist der beste Mitspieler, den du gerade haben kannst. Also bring ihn ins Spiel. Auf deine Seite. Ja, jetzt schauen wir an die Seele. Die Seele ist ebenso durch das Opfer von Jesus von der Sünde befreit, durch und durch gerecht. Gut, die Seele ist nicht wiedergeboren. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie es beim Geist ist. Aber es ist trotzdem die Wahrheit, dass deine Seele durch und durch gerecht ist und dass die Sünde aus deiner Seele beseitigt ist. Und es gibt deiner Seele Heilung, wenn du das erkennst. Es gibt so viele verletzte, verwundete Seelen und die brauchen Heilung. So viele Seelen, die unter der Verdammnis leiden. Es braucht Offenbarung der Gerechtigkeit und Heilung wird sich einstellen. Seelen müssen freigesetzt werden von religiösen Lügen und Zweifeln, von irgendwelchen Blockaden, dämonischen Mächten, Süchten, Abhängigkeiten. Also viele Menschen sind halt süchtig und abhängig von irgendwelchen Dingen. Aber Alkohol und Nikotin noch das harmloseste wahrscheinlich, Drogen und Pornografie und. Aber wenn Gerechtigkeit durchbricht, dann hört sich das auf. Dann werden diese Menschen freigesetzt von ihren Süchten und Abhängigkeiten. Andere sind wieder von Menschen total abhängig. Aber wir sollen nicht von Menschen abhängig sein, sondern wir sollen an Jesus hängen. Ja, aber nicht so eine Abhängigkeit, wie manche von Menschen abhängig sein, zur Hörigkeit, sondern weil wir ihn festhalten, weil wir an ihm hängen. Ja, das ist der Unterschied. Und das nennt sich dann Heiligung, wenn die Seele verändert wird. Heiligung, Veränderung zum Guten. Du wirst immer mehr göttlicher Natur. Das heißt, Jesus gewinnt Gestalt in dir. Dein Verstand wird gesund. Deine Gefühle werden ausgeglichen. Ja, du hast einfach ein Wohlbefinden in dir drin, einen Frieden, eine Freude, wo du vielleicht denkst, wo kommt denn das jetzt her? Warum bin ich heute so ruhig? Warum habe ich heute Freude? Eigentlich grundlos, aber der Geist Christi erzeugt Frieden und Freude, wenn er Raum bekommt. Und wenn diese Gerechtigkeit dir offenbar wird, dann schaffst du Raum für den Geist Christi. Und dann kommt alles hervor, was Jesus für dich hat. Ob das eine Weisheit ist oder Liebe oder die ganzen Früchte des Geistes, die aufgezählt sind im Galaterbrief, das wird alles zur Realität. Dann sind es nicht bloß nur Buchstaben, sondern ist es Realität. Ja, so viele gibt es, ja, die sagen, ja, eigentlich sollte ich nach der Bibel Liebe haben, ich sollte Frieden haben, ich sollte Freude haben, ich sollte geduldig sein. Und ich bin's nicht. Warum ist denn das so? Und ich bemühe mich so und es funktioniert nicht so. Weil das Pferd wieder von hinten aufgezäumt wurde. Aber wenn du erkennst, dass du durch und durch gerecht bist und diese Erkenntnis zur Offenbarung in dir wird, dann stellt sich das Ganze von selber ein. Ohne dass du da dich bemühst, ja, ich muss mich aber jetzt freuen, aber eigentlich könnte ich weinen oder mich ärgern. Und er sagt, die Schrift sagt, ich soll mich freuen. Dann kommt Freude und dann kommt sie von innen. Aus dem Geist hervor, durchdringt deine Seele und dir wird es einfach gut gehen. Auch wenn es vielleicht außen rundum nicht so aussieht, als ob es dir gut gehen würde oder könnte, weil irgendwelche Umstände blöd ausschauen. Aber es kommt auch Glaube hervor und der Glaube vertraut auf den Herrn, dass dieses Problem sich auflöst, dass das Problem gelöst wird, dass der Herr mir gibt, um was ich ihn bitte. Und dann kannst du dich auch freuen, ne? Ein Ungläubiger, der freut sich nicht, weil der sorgt sich. Der glaubt eigentlich nicht, dass Gott sein Gebet gehört hat und schon gar nicht, dass er es jetzt für dich macht. Und dann ja, geht die Freude ziemlich schnell flöten. Okay, jetzt haben wir noch den dritten Part, den Leib. Der gehört natürlich sehr wichtig auch dazu. Und du musst wissen, auch dein Körper, dein Leib ist durch und durch gerecht gemacht worden durch das Opfer von Jesus. Ja, auch da ist die Sünde aufgehoben. Ja, manche meinen, nein, das ist nicht so, weil im Fleisch sind wir eine Sünde und so. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und der ist heilig. Punkt, sagt die Schrift eindeutig. Die Sünde ist weggenommen. Sicherlich kannst du sündigen. Du kannst einen Blödsinn anstellen. Aber wenn die Gerechtigkeit durchbricht, dann willst du keinen Blödsinn anstellen. Dann willst du das Gute tun. Dann willst du ein liebender Mensch sein. Dann, oder du bist einfach einer. Das ist der Unterschied. Und dann geschieht Heilung in deinem Leib, weil wo Gerechtigkeit ist, schaffst du Raum für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist macht die Menschen krank. Der Heilige Geist, der macht sie gesund. Der stellt wieder her, was der Teufel verdreht hat und kaputt gemacht hat und krank gemacht hat. Es kann sogar so weit kommen, wenn ein Mensch so von dieser Gerechtigkeit und erfüllt ist und vom Heiligen Geist, dass er eine Art Immunität hat. Es gibt das Beispiel von dem großen Prediger John G. Lake, der in Südafrika große Gemeinden gegründet hat und auch in Amerika Heilungshäuser. Und er hat einen Test gemacht. Da war die Beulenpest, glaube ich, was in Südafrika ausgebrochen und die Menschen starben wie die Fliegen und hatten dann diesen Schaum auf den Lippen und sie haben gesagt, okay, jetzt halten wir mal die Hand unter das Mikroskop und dann tun wir diesen Schaum drauf und schauen wir zu, was mit diesen Krankheitserregern da passiert. Und es war immer so zu beobachten, dass diese Krankheitserreger, Bakterien, in dem Moment, als sie die Hand vom John G. Lake berührten, abgestorben sind. Der Mann war immun. Er und seine Leute haben die anderen begraben. Keiner wurde krank, keiner wurde angesteckt, obwohl das eine hochansteckende Krankheit war. Nicht wir müssen vor Krankheit Angst haben und nicht die Krankheit bringt uns um, sondern umgekehrt. Wir bringen die Krankheit um. So wäre es eigentlich richtig. Und das wird geschehen, wenn dir diese Gerechtigkeit zu vollem Bewusstsein wird. Wenn du voll Geistes wirst, wenn du damit schaffst du nämlich Raum für den Geist, für den Heiligen Geist, und dann geht diese Kraft von dir aus, und wenn die Bakterien deinen Körper berühren und ihn attackieren wollen mit irgendeiner Krankheit, einer Seuche, dann sterben die ab. Ja, auch der Coronavirus. So wäre es richtig rum. Da haben wir noch ein bisschen zu arbeiten dran, das weiß ich. Aber wenn wir nicht dran arbeiten, kommen wir ja nie dahin. Deshalb predige ich das auch, weil dann kriegen wir andere Zielsetzung. Und das muss unsere Zielsetzung sein. Voll Geistes, voll der Gerechtigkeit, durch und durch. Dass wir diese Immunität auch erlangen. Und das bringt deinem Körper Fitness, Freisetzung von dämonischen Mächten, die ihn geknechtet haben, vielleicht über Jahre. Zehnte mit irgendwelchen Krankheiten oder ja, was es jetzt gibt, Alzheimer und Demenz und sonstige Leiden halt dann, das muss eigentlich wieder weg von unserem Körper. Das hat kein offizielles, legales Recht mehr. Das ist illegales Werk des Teufels. Und wenn diese Gerechtigkeit durchbricht, der Heilige Geist den Raum bekommt, dann muss das verschwinden. Und sonstige Lasten, die auf deinem Körper liegen und fremde Joche, die müssen abfallen und zerbrechen. Der Tempel des Heiligen Geistes muss voll Heiligen Geistes werden. Und dann fließt auch Kraft aus. Und wenn von uns Kraft ausgeht, dann sind wir auch befähigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Und wenn Jesus sagte, die Glaubenden werden Giftiges trinken oder Tödliches, es wird ihnen nicht schaden, dann haben wir wieder bei dieser Immunität. Und ob jetzt dieses Gift oder diese Bakterien unsere Hand erreicht oder den Mund, weil wir was trinken oder den Magen, es muss absterben. Weil göttliche Natur kann nichts anhaben. Ja, ich weiß, ich lege die Messlatte wieder sehr hoch, aber eben, da setzen wir Fixpunkte, Ziele, wo der Herr uns eigentlich als Christen sieht und wo er uns hinhaben will. Also fang du an, deine Gerechtigkeit im Glauben auch zu nehmen und zu bekennen. Wie gesagt, nicht bloß jetzt habe ich gehört, Akte XY, Regal 25 abgelegt, verstaubt dort, sondern du musst es am Leben erhalten, in dir. Ja, und daran arbeiten, das immer wieder sehen, diese Bekenntnisse ablegen. Zum Beispiel, wisst ihr, ich bin der Freund von diesen Bekenntnissen, kannst du sagen, ich bin durch und durch vollkommen gerecht und heilig. im Geist, in der Seele und in meinem ganzen Leib. Ja, mein Geist, Seele und Leib. Und da kannst du jetzt auch vielleicht im Bereich Leib dein krankes Organ oder das kranke Teil wortwörtlich einsetzen. Ja, und sagen, der Darm oder die Leber, ja, nehmen wir die Leber. Dann kannst du sagen, meine Leber ist durch und durch vollkommen gerecht und heilig. Und das ist die Wahrheit. Ja, und das ist diese Worte, die du aussprichst im Glauben, wenn sie wahr sind und du das im Glauben als Wahrheit siehst, haben Auswirkungen auf deinen Körper, auf deine Leber. Und wo Gerechtigkeit sich Bahn bricht, wird auch Heilung sich einstellen. Sicher, du kannst auch nur sagen, durch die Wunden Jesu ist meine Leber geheilt, ist ja richtig und gut. Die Zunge lenkt das. Ja, du hast Kraft in deinen Worten. Jesus sagt, dass wenn du glaubst, dass das geschieht, was du sagst, wird es dir werden. Er hat nicht gelogen. Das ist absolute Wahrheit. Du sagst, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ich habe Jesu Gerechtigkeit als Gnadengeschenk auf mich übertragen bekommen. Deshalb bin ich sündlos. Satan und seine Machenschaften haben keinen Raum in mir. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du so ausdrücken, wie es dir passt. Das muss nur die Wahrheit sein. Aber Glaube muss mit reingelegt werden. Ja, wenn du sagst, ja, ich habe aber da nicht so den Glauben, dann nimm diesen kleinen Glauben und leg ihn rein, der wächst. Nach und nach wird es größer. Vielleicht kommt auch wieder ein Rückschlag. Mit dem muss man auch rechnen, dass man wieder sagt, oh, heute glaube ich es jetzt wieder gar nicht so recht. Der Feind will dich natürlich von dem abbringen. Aber lass dich nicht abbringen. Früher oder später wird der Feind abziehen müssen, wird ein Durchbruch geschehen und diese Gerechtigkeit bricht in deinem Herzen durch und es gibt Offenbarung um Geist, Seele und Leib und der Segen der Gerechtigkeit wird sich einstellen. Ich habe vor ein paar Jahren einmal eine Predigt gehalten, könnt ihr online euch suchen, der Segen der Gerechtigkeit. Und da sind sehr viele Schriftstellen aufgeführt, Verheißungen für die Gerechten. Und das ist großartig, ich habe mir es vor einer Zeit erst wieder angehört. Es ist großartig, was uns die Schrift verheißen hat für die Gerechten, für uns die Gerechten. Okay, Jesus sagte, Johannes 14,30, der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das ist irgendwie so ein komischer Vers, wo man nicht so recht weiß, was soll man jetzt damit anfangen. Aber interessant ist, dass Jesus sagte, in mir hat er gar nichts. Das heißt, der Satan hat in Jesus nichts, keinen Platz, keinen Raum, er hat nichts eingeschleust, keine Sünde, keine Lüge, nichts. In Jesus ist alles tiptop, rein und heilig, durch und durch gerecht ist Jesus. Das müssen wir wissen, weil genau so sind wir jetzt in Christus. In uns hat der Teufel nichts und das müssen wir wieder hochhalten, weil falls er irgendwie was eingeschleust hätte, dann muss das weichen, wenn du der Wahrheit zustimmst und die Wahrheit bekennst. Also der Teufel hat in uns nichts, kein Recht. Und alles, was er tut, ist illegal. Das ist eine ganz illegale Sache, weil uns wurde die Stellung von Jesus übertragen. Die gerechte, die heilige, sündlose Stellung. Ist alles eingetauscht worden mit Jesus. Und das Perfekte von Jesus wurde auf uns übertragen. Ja, da kann man schon mal so sagen, wir haben ein verdammt gutes Geschäft gemacht. Das beste Geschäft, das du jemals gemacht hast, war das, dass Jesus mit dir getauscht hat. Ein besseres Geschäft kannst du niemals machen. Ja, und selbst wenn du Milliardär wärest und auf dem Förderband Richtung Höhle sitzen würdest, würden dir deine Milliarden an Euros und Dollars und Goldbarren und so weiter da nichts nützen. Wenn das Förderband hat irgendwo hinten ein Ende und da fällst du runter. Mitsamt den Milliarden und deinem Reichtum und was weiß ich alles. Und selbst wenn du kerngesund bist, fällst du runter. Also, aber wir haben getauscht. Wir sind auf ein anderes Förderband gegangen, haben wir vorher gesagt. Richtung Himmel. Und das, da fallen wir nicht runter, das geht nur bergauf. Ja, es geht bergauf. Bis an die Himmelstür. Und das ist das verdammt gute Geschäft, das wir gemacht haben. Und obendrein haben wir nichts bezahlen müssen. Wir haben es geschenkt bekommen. Hallo, das Angebot stünde auch für alle anderen zur Verfügung. Okay, wir müssen es ihnen sagen. Das ist natürlich nur das, was wir tun sollen. Denen, die auf dem Weg nach unten sind, müssen wir sagen, hey, bist am falschen Dampfer. Da fällst du direkt in die Verdammnis. Aber das, ja, das ist dann jedem seine Entscheidung. Auf jeden Fall hat Satan jedes legale Recht an uns verloren. Er hat keine rechtliche Grundlage mehr, uns anzutasten. Vorausgesetzt, dass wir wissen, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind und unter Verdammnis und durch gerecht. Also sobald du dich wieder aufs Gesetz stützt, machst du dem Teufel ein Stück weit die Tür auf oder der Sünde. Und dann geht die Spirale nach unten, ist nicht gut. Widerstehe dem Teufel mit seinen feinen Lügen, religiösen Lügen. Gib ihm keinen Raum. Das heißt, erlaube ihm nichts. Erlaube ihm nichts, in dir einzuschleusen. Halte fest am Bekenntnis, ich bin durch und durch gerecht. Epheser 4, 27 sagt uns der Paulus. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Der Teufel, euer Widersacher, sagt der Petrus in 1. Petrus 5, 8, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht standhaft durch den Glauben. Also das ist ein Teil, den wir tun müssen. Er sagt hier erstens nüchtern sein, wachsam sein und durch den Glauben standhaft widerstehen. Weil der brüllende Löwe, ja, der brüllt laut mit seinen Lügen, seinem religiösen Zeug, mit Gesetzesdingen und Verdammniszeug brüllt der laut. Und damit will er die Christen verschlingen, einfangen will er sie. Ja, und unfähig machen, im Glauben etwas zu erlangen. Und das schafft er, wenn er den Christen diese Gerechtigkeit abspenstig macht, dass sie wieder sich als Sünder sehen, und das ist Gift. Deshalb muss in uns diese Gerechtigkeit noch viel mehr offenbar werden. Ja, und es gibt so diese Aussage in christlichen Kreisen, ja, da wird der alte Mensch wieder lebendig, wenn du wieder sündigst. Der alte Mensch ist wieder aus dem Grab hervorgekommen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also es gab einmal eine Zeit, da ist es sehr populär gewesen. Aber das ist total falsch, das ist unbiblisch. Das ist so eine Lüge Satans, durch die er sich wieder Zugang zu den Christen schafft. Ja, da könnte man sagen, gut gebrüllt, Löwe, ne? Wie es bei Peugeot-Werbung, glaube ich, einmal geheißen hat. Aber wir dürfen nicht auf das Gebrüll des Löwen, des Satans eingehen. Die Lügen, die er uns laut Hals in den Ohren brüllt, die müssen wir ertappen und ihnen widerstehen. Die Wahrheit ist nämlich so, Römer 6, 6 und 7, da wir dies erkennen, dass unser alter, der sündige Mensch ist damit gemeint, unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Hallo, da ist die Wahrheit. Der alte, sündige Mensch, der kann nicht wieder aufstehen oder aus dem Grab hervorkommen. Nein, er ist nämlich am Kreuz schon gestorben. Und dann ist er begraben worden mit Jesus und auferstanden ist ein neuer Mensch, ein Gerechter, ein Heiliger. Der alte, sündige Mensch, der steht nicht wieder auf. Wenn er mal gekreuzigt ist und gestorben und begraben, dann ist er finito. Ja, ein neuer steht auf. Das ist die Wahrheit. Und da hat wieder mal irgendjemand, ein Prediger, das ist gut gemeint vielleicht, das ist hervorgezogen, der alte Mensch ist wieder lebendig und so, und hat es in ein Buch reingeschrieben und alle dummen Leute haben es nachgeplappert. Und somit sind die Christen da mit einem Schlich des Teufels auf den Leim gegangen und haben sich einfangen lassen von einer Art Gesetzlichkeit und haben sich damit, so hat die Butter vom Brot nehmen lassen und sind wieder in Schwachheit gefallen und das Gesetz und der Verdammnis und haben nicht mehr die Gnade. Ja, wer im Gesetz steckt, ist von der Gnade weggezogen. Das ist ganz übel. Gut. Und wenn diese Offenbarung dieser Gerechtigkeit aus Glauben bei uns immer mehr offenbar wird, dann wandeln wir auch immer mehr im Geist und immer weniger im Fleisch. Wie sagt der Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5, 16. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn dein Geist die Oberhand hat, dann tust du das, was der Geist will, und der Geist will Gerechtes tun und nicht sündigen. Dann wirst du die Begierde des Fleisches nicht tun. Dann wird das Fleisch immer kleiner und der Geist immer größer. Wenn du aber falsch gelehrt wirst, wird dein Fleisch immer stärker, der Geist wird schwach und zugemüllt und dann sündigst du, ganz einfach. Und dann kommst du unter Knechtschaft und unter Verdammnis. Aber wenn der Geist die Oberhand hat, kann geistliche Kraft fließen, dann können auch übernatürliche Dinge in dir, durch dich und für dich geschehen. Aber das geht nicht durch Werke der Buße nach dem Gesetz und den Geboten, sondern es geht durch Glaubensgerechtigkeit. Uns wird wie Abraham unser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist ja fast zu einfach, um wahr zu sein, aber es ist einfach so. Diese Gerechtigkeit bringt Frucht, diese Gerechtigkeit bringt dich auf die Position, dass auch die Segnungen, die einem Gerechten verheißen sind, hervorkommen. Ihr könnt ja, wie gesagt, diese Botschaft euch suchen auf YouTube oder in unserer Homepage. Segen der Gerechtigkeit heißt es, wenn ihr das eingibt, werdet ihr es finden, könnt ihr euch nochmal anhören, diese passenden Schriftstellen vielleicht sogar rausschreiben, anmerken in eurer Bibel und im Glauben nehmen. Ja? Gerechtigkeit bewirkt zum Beispiel Jakobus 5,16 Teil B. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist jetzt nur ein Beispiel eines gerechten Gebet. Und wenn du weißt, dass du der Gerechte bist, dann vermag dein Gebet viel in seiner Wirkung. Dann ist dein Gebet nicht bloß, ja, ich habe es einmal gebetet, Schall und Rauch, weiß nicht, ob es in Gottes Gehörgang angekommen ist oder so. Dieses Gebet eines Gerechten vermag viel. Es wirkt. Es gibt eine andere Übersetzung, die sagt, eines gerechten Gebet macht unendlich viel Kraft verfügbar. Wow. Aber eines gerechten Gebet, nicht eines Sünders Gebet. Es gibt nur ein Gebet des Sünders. Und das ist das, wo er sich bekehrt. Ja, zu Jesus und um Vergebung bittet und wiedergeboren wird. Ab dem Moment ist er kein Sünder mehr. Dann ist es als Gebet eines Gerechten. Ja, das ist die Sache. Durch und durch gerecht. Die Bibel sagt mehrfach, und zum Beispiel in Hebräer 10, 38 wird es auch zitiert, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Mir gefällt diese Aussage so, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Da sagt Gott, mein Gerechter. Ja, nicht irgendein Gerechter, sondern sein Gerechter. Das heißt, den er gerecht gemacht hat. Nicht der, der sich selber gerecht gemacht hat und sich selber für einen tollen Hecht hält und wie toll das er ist und wie brav das er ist und wie gute Werke das er getan hat. Das ist nicht Gottes Gerechter. Ja. Der Gerechte ist der, den Gott gerecht gesprochen hat, weil er an das Opfer von Jesus glaubt. Da ist unser Papa vielleicht sogar ein bisschen stolz auf seine Kinder und sagt, schau her, mein Gerechter, was habe ich aus dem gemacht? Ja, ich habe ihn gerechtfertigt. Ich habe es gemacht. Gott sagt, mein Gerechter, und das bist du und das bin ich, wenn du wirklich im Glauben bist. Wenn wir im Glauben sind, dann sind wir seine gerechten Glaubenskinder. Der Papa freut sich über dich, der Papa ist stolz auf dich, der Papa ist nicht der, der sagt, ah, oh, sie wieder, er wieder, mei, was machen die gerade alles für einen Blödsinn. Er weiß, dass wir nicht in den Werken perfekt sind, deswegen schaut er auch gar nicht auf die Werke, weil er weiß, nicht Sinn macht. Aber er sagt, hey, er hat mir geglaubt, mein Gerechter, er hat das geglaubt, was Jesus für ihn getan hat. Wow, und das reicht, das macht dich durch und durch gerecht. Das gibt deinem Gebet einen Ausdruck, das gibt deinem Gebet einen Kick. Wir leben, weil wir geglaubt haben, sein Gerechter wird aus Glauben leben. Und das bringt dir und mir Segnungen nach und nach. Ja, gut, Leute, ich bin einfach begeistert von dieser Botschaft, von dem Evangelium, von dem, was der Herr für dich und für mich, für uns alle getan hat. Da, ja, kann ich nicht raus, will auch gar nicht raus, es ist toll. Es gibt doch immer wieder auch Zeiten, wo man vielleicht denkt, oh, sieht aber gar nicht so aus, die Umstände sind nicht ganz so toll. Und dann nimmt man wieder diese Botschaft und das holt einen wieder raus aus dem Tal der Tränen sozusagen. Und umso besser ist, wenn du immer wieder solche ermutigenden Predigten, Botschaften hörst, mit deiner Bibel vergleichst, im Glauben dich draufstellst. Ja, und dann ganz schnell ist eine schlechte Zeit oder ein schlechter Umstand viel kleiner geworden und vielleicht sogar schon verschwunden. So, jetzt wollen wir den Herrn preisen und auch mit den Liedern Glaubensbekenntnisse ablegen.